Gabriele von Arnim, ihrem Mann, hat nach einem Schlaganfall von einem Tag auf den anderen 24 Stunden Pflege gebraucht. Sie hat ihn 10 Jahre lang zuhause begleitet und gepflegt. 2014 ist er gestorben. Die Geschichte von sich und von ihrem Mann erzählt sie im Buch «Das Leben ist ein vorübergehender Zustand». Eine eindrückliche Verarbeitung von dieser unheimlich belastenden Zeit. Um das geht es in dieser Folge vom Podcast von Paliaviva. Unter den Angehörigen, die Paliaviva begleitet, gibt es viele, die Ähnliches erleben wie Gabriele von Arnim. Ich bin Rebecca Häfeli und das Gespräch haben wir während einer Zugfahrt aufgenommen. Ich sitze der Gabriele von Arnim gegenüber. Wir fahren von Luzern auf Basel, wo sie später umsteigt und den Zug nimmt auf Berlin. Man hört im Hintergrund das Rütteln und Rattern vom Zug und mittendrin kommt der Kontrolleur. Wir sitzen hier im Zug von Luzern nach Basel. Sie hatten gestern eine Lesung hier in Luzern mit sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Eine schöne Atmosphäre. Es ging um Ihr neuestes Buch oder Ihre neuesten Bücher. Wir sprechen hier über eines, das schon etwas älter ist. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Ein Bestseller, der sehr viele Leserinnen und Leser berührt. Es gibt auch sicher Leute, die jetzt den Inhalt nicht kennen, die das Buch nicht gelesen haben. Können Sie kurz zu Beginn zusammenfassen, was der Ausgangspunkt dieses Buches war? Da gab es ja diesen Tag X, an dem etwas geschah, was nachher Ihr ganzes Leben beeinflusst hat.
Sie umschreiben das jetzt gerade sehr elegant und vorsichtig und geheimnisvoll. Ja, den Tag X hat es tatsächlich gegeben, wo man ja immer denkt, das passiert einem selber nicht und dann passiert es eben plötzlich doch. Mein Mann hatte einen Schlaganfall, 10 Tage später den zweiten und war dann, fragen Sie mich nicht, wie viele Tage in der Intensivstation und dann monatelang in der Reha und dann 10 Jahre zu Hause. Und er konnte nicht sprechen, nicht richtig, also nicht so, dass Leute ihn verstanden haben. Ich konnte ihn dann irgendwann ziemlich gut verstehen. Er konnte nicht laufen, er konnte nicht schreiben und war, wenn Sie so wollen, ein Gefangener in seinem Körper. Also es war für ihn wirklich natürlich eine Katastrophe. Es war ein unglaublich vitaler Mann früher gewesen, der viel vom Reden gelebt hat, der es geliebt hat, mit Menschen zu diskutieren und öffentlich zu disputieren. Und auf einmal saß er da und, wie gesagt, war gelähmt, konnte nicht sprechen, konnte nicht lesen, konnte nicht schreiben. Es war eine Katastrophe. Und dann haben wir versucht, aus dieser Katastrophe auf irgendeine Art und Weise ein Leben zu basteln, das uns dennoch immer wieder auch Freude gemacht hat. Und zu der Katastrophe kam hinzu, um die Situation noch ein wenig komplexer zu machen, dass ich an dem Tag, an dem er dann abends den ersten Schlaganfall hatte, gesagt hatte, ich könne nicht mehr leben mit ihm. Das heißt, es kam auch noch mein Trennungswunsch und der Schlaganfall kam an einem Tag. Und das hat natürlich auch noch mal einige Turbulenzen ausgelöst. Aber es ist wirklich interessant und das haben mich auch immer wieder Leute darauf angesprochen. Es war in dem Moment, in dem er im Krankenhaus landete und man mich anrief und ich hinrasste, war alles, was ich mittags gesagt hatte, vorbei. Es spielte auf einmal keine Rolle mehr. Da war ein Mensch in Not, ein Mensch, mit dem ich schon sehr lange zusammengelebt hatte. Und es ging nur noch darum, jetzt diesen Menschen irgendwie zu retten, wenn es geht, oder auf irgendeine Art und Weise zu helfen.
Ich bin das auch gefragt worden von einer Freundin, als ich ihr erzählt habe, dass wir dieses Gespräch führen werden, habe ich auch diesen Tag X kurz zusammengefasst. Und sie hat sofort gesagt, warum ist sie geblieben?
Was hätte ich denn sonst tun sollen? Also man kann doch einen Menschen, der so in Not ist und so komplett angewiesen auf andere, nicht plötzlich alleine lassen und sagen, sieh mal zu, wie du fertig wirst. Das halte ich also für völlig ausgeschlossen. Ich glaube, auch aus egoistischen Gründen, ich glaube nicht, dass man danach wieder glücklich werden kann, wenn man jemanden so hat sitzen lassen. Das ist ja so, als ob man einen Verletzten auf der Straße liegen lässt, nur weil man sich eigentlich gerade trennen wollte von ihm. Das würde man ja auch nicht tun. Und außerdem ist es ja so, dass man nach über 20 Jahren Gemeinsamkeit, es ist ja nicht so, dass man den Menschen dann, auch wenn man sich trennen will, komplett ablehnt. Da ist ja nach wie vor eine große Vertrautheit und es ist ja auch irgendwo ein inneres Mögen noch, auch wenn man nicht mit den Menschen mehr zusammenleben möchte. Das sind ja ganz verschiedene Dinge. Das ist interessant, dass Ihre Freundin gesagt hat, warum ist sie geblieben? Die meisten Menschen haben gefragt, hatten Sie nicht ein wahnsinniges Schuldgefühl? Weil mittags haben Sie gesagt, Sie gehen oder Sie können nicht mehr leben mit ihm und abends hat er den Schlaganfall. Und auch das finde ich eine sehr berechtigte Frage, weil fragt man sich ja wirklich, also die Frau muss ja umgekommen sein vor Schuldgefühlen und das bin ich nicht.
Ja, wie sind Sie damit umgegangen? Ja,
ich glaube, also erstens fand ich hatte recht zu sagen, so geht es nicht weiter mit uns, weil ich ihn nicht mehr erreichen konnte. Und zweitens, glaube ich, waren die Probleme, die anstanden, so überwältigend, dass ich bestimmt auch verdrängt habe. Ich hatte keine Kraft mehr für Schuldgefühle. Also es war so eine Mischung aus, einerseits war es okay, es ihm gesagt zu haben, dann kann ich nichts dafür, wenn er dann einen Schlaganfall kriegt. So habe ich es mir sicher auf irgendeine Art und Weise zurechtgelegt. Und wie gesagt, aber auch das Gefühl, jetzt stehen andere Dinge an und jetzt muss ich mich wirklich um anderes kümmern, als darum, ob ich vielleicht Schuldgefühle habe. Das ist nicht vorrangig im Moment.
Sie gehen im Buch nicht darauf ein, weshalb Sie ihm gesagt haben, es geht so nicht weiter mit uns. Sie haben jetzt gesagt, Sie konnten ihn nicht mehr erreichen. Trotzdem, mich hat es neugierig gemacht. Können Sie das kurz sagen, warum?
Nein, ganz bestimmt nicht. Denn da ich es nicht geschrieben habe, werde ich es Ihnen jetzt auch nicht sagen. Ich habe sehr viel erzählt in dem Buch und natürlich sehr viel mehr nicht erzählt. Und das ist auch ganz bewusst so geschehen, denn ich habe schon versucht, sehr persönlich zu erzählen, weil ich finde, Krankheit, wenn man sie erzählt, muss man sie persönlich und auch krude erzählen, so krude wie Krankheit ist. Aber ich habe immer die Grenze gezogen zwischen persönlich und privat. Und Privates habe ich für mich behalten und werde es auch weiterhin tun.
Es ist ja auch eine interessante Mischung, wenn man das liest, aus eben diesem persönlichen Schreiben und literarischem Schreiben. Ist ja auch eine Kunst, das so hinzubringen.
Hat ja auch lange gedauert, bis mir das hoffentlich gelungen ist. So wollte ich es natürlich auch. Und ich hatte so vielleicht 2-3 Jahre nach seinem Tod schon mal angefangen zu schreiben, weil ich dachte, ich habe so Existenzielles erlebt und ich schreibe. Jetzt muss das irgendwie zusammenkommen. Und ich muss versuchen, drüber zu schreiben. Da habe ich, glaube ich, 60, 70 Seiten geschrieben und mochte den Ton nicht und mochte das Ganze nicht und habe es sicher noch mal 3-4 Jahre liegen lassen. Aber die Dringlichkeit war da und dann habe ich es wieder vorgenommen und habe dann diesen Ton gefunden, der, man kann es ja auch als Roman lesen. Also es ist ja wirklich, es ist eine Erzählung, wenn Sie so wollen, eine Erzählung, die basiert auf dem, was tatsächlich passiert ist.
Ich habe gestaunt, weil es wird ja als Sachbuch-Bestseller gehandelt, was es für mich jetzt auch nicht in erster Linie war. Sie stützen sich oder Sie konnten sich bei Ihren Erinnerungen beim Schreiben auch auf Ihre Tagebücher stützen. Wie regelmäßig haben Sie Tagebuch geschrieben?
Am Anfang sehr regelmäßig, weil das für mich eigentlich die einzige Zeit war, in der ich ein bisschen zur inneren Ruhe kam. Ich war die ganze Zeit getrieben von Angst und Unruhe und Überlegungen, was könnte ich sonst noch machen, was fällt mir noch ein. Wo kann man noch helfen, wo kann man noch Ideen entwickeln, um irgendwas zu tun, Ärzte finden, Therapeuten finden, die vielleicht nochmal andere Ansätze haben. Und wenn ich geschrieben habe im Tagebuch und erzähle, was passiert, dann ist es so, als ob ich etwas erzähle, was ich nicht wirklich erlebe. Also ich habe eine kleine Distanz hergestellt zwischen dem Erlebten und dem Erzählten. Und deswegen hat das Tagebuchschreiben war für mich auch eine therapeutische Maßnahme, wenn Sie so wollen. Es hat mir einfach geholfen, mal ein bisschen durchzuatmen.
Sie brauchten diese Distanz, weil Sie schreiben ja auch irgendwo, ein Schrecken jagte den anderen. Können Sie ein Beispiel nennen, was da passierte?
Passierten andauernd irgendwelche Sachen. Mal hatte er eine Lungenembolie, mal hatte er auf irgendein Medikament so reagiert, als ob er einen Herzinfarkt gehabt hätte. Das war dann aber ein falsches Medikament, was sie ihm gegeben hatten. Mal hatte er einen Dekubitus, der operiert werden musste. Und das war natürlich eine Katastrophe, diesem Mann, der gerade 2 Schlaganfälle hinter sich hatte, dann nochmal zu operieren und eine Narkose zu geben. Also es gab immer neuen Grund für neue Ängste. Und dann musste er eine Augenoperation haben. Und dann musste er, ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, aber es war wirklich ein Schrecken nach dem anderen. Und ich bin sowieso eine eher ängstliche Person, was solche Sachen angeht. Und ich war so im permanentem Angstzustand, was ich nachträglich sehr bedauere, weil ich denke, das war für ihn auch eine Belastung. Also, dass ich irgendwie immer dachte, oh Gott, was ist jetzt? Was passiert jetzt? Geht das jetzt gut? Schaffen wir das jetzt? Dann rutschte irgendwann der Kreislauf total runter. Dann war mit dem Herzen Komplikationen. Und also es ging, wie gesagt, kam eins nach dem anderen. Und ich wünschte, ich hätte etwas mehr Gelassenheit gehabt für ihn und für mich. Oh, wie schön, wo wir gerade vorbeifahren. Interessante Kirche. Und insofern war das eine harte Zeit. Es war eine, wenn ich jetzt sage unruhige Zeit, das ist wirklich sehr untertrieben. Es war oft auch eine panische Zeit. Ich habe wirklich richtige Panikattacken auch bekommen, weil ich dann dachte, wie geht's denn jetzt weiter? Und was kann ich denn noch tun? Warum fällt mir nichts ein? Das war irgendwie der Alltag.
Jetzt weiß ich nicht, ob wir das. Ja, wir müssen das Ticket zeigen.
Ja, danke vielmals.
Gerne.
Sie haben Ihren Mann ja nach Hause geholt, also nach dem Spitalaufenthalt. Er war auch in der Rehabilitation. War das von Anfang an klar, dass er zu Hause sein würde?
Das war von Anfang an klar. Allerdings habe ich immer gesagt, er kann erst nach Hause kommen, wenn er wieder laufen und alleine aufs Klo gehen kann und irgendwie die basalen Notwendigkeiten selbst erledigen kann. Das war total naiv, weil daran war gar nicht zu denken. Insofern, er kam nach Hause und er konnte nicht sprechen und er konnte nicht aufstehen und er konnte sich nicht alleine aus dem Bett bewegen und er konnte eigentlich gar nichts alleine. Eine Hand wackelte und die andere war gelähmt. Also er war wirklich sehr behindert. Aber nach Hause war immer klar. Also ich wollte nie, dass er in ein Heim kommt. Unter anderem, weil er so gut versichert war, dass ich wusste, ich kann mir leisten, Hilfe zu holen. Hilfe zu finden ist dann noch ein anderes Thema. Das war dann auch nicht so einfach. Aber ich hatte dann das große Glück, dass ich jemanden gefunden habe, die dann sehr, sehr, sehr viel gekommen ist und mir sehr viel geholfen hat.
Was heißt sehr viel? Also jeden Tag?
Die war fast jeden Tag da. Und das war meine Rettung. Weil die ihn verstanden hat, weil die lustig war, weil die gelacht hat mit ihm, weil die, wie gesagt, sein Sprechen verstanden hat. Er konnte ja sprechen, das war sein Artikulationszentrum getroffen und nicht sein Sprachzentrum.
Trotzdem, wie muss ich mir die Kommunikation vorstellen? Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Sie sagen, also Sie hatten eine intensive Verständigung mit Ihrem Mann.
Versuchen Sie sich mal vorzustellen, Sie wollen mit einem Kleinkind reden. Und so war das ein bisschen auch mit meinem Mann. Und ich konnte ihn nach einer Weile sehr gut verstehen, ja. Das hat sich dann später wieder ein bisschen gelegt, weil das Sprechen da wieder schlechter wurde. Aber einige Jahre ging es ziemlich gut.
Und da half sicher die Zeit, die Sie vorher mit ihm verbracht hatten. Also Sie waren insgesamt 30 Jahre mit ihm verheiratet, bis er dann starb. 20 Jahre, bis er diese Schlaganfälle hatte. Sie kannten ihn einfach sehr gut.
Ja, das hat natürlich geholfen. Also ich kannte ja sein Leben, ich kannte seinen Hintergrund, ich kannte seine Ideen, ich kannte seine Interessen. Ich kannte ja sehr viel und wusste viel über ihn. Und er hat sich auch sehr verändert. Wir mussten uns beide natürlich verändern durch diese unglaublich intensive und auch schwierige und auch schöne Zeit. Weil das Verrückte war ja, dass er immer wieder unglaublich gelacht hat. Ich meine, jeden Morgen, wenn ich in sein Zimmer gekommen bin, haben wir erstmal über irgendwas gelacht. Und das war immer schon unsere Rettung gewesen. Also wir konnten immer gut zusammen lachen, weil er hatte irgendwie einen schrägen Humor, den ich sehr gerne mochte. Ja, und das hat uns auch in dieser Krankheitszeit immer wieder gerettet, dass wir immer wieder lachen konnten miteinander. Das war toll. Und dann, also es war so ein, das sind wie immer diese Widersprüche des Lebens. Auf der einen Seite sagt jemand, ich will nicht mehr leben. Und auf der anderen Seite lacht er sich schlapp. Und das alles am selben Tag, an einem Tag. Also diese Schönheit der Widersprüche, lassen Sie es mal so nennen, finde ich ganz herausfordernd und auch ganz bereichernd.
Sie haben gesagt, er hat mehrfach geäußert, er wolle nicht mehr leben. Aber das andere, das Schöne, das Lachen, das gab ihnen Kraft und auch die Gewissheit, dass er doch einen Funken Lebenswillen oder mehr als einen Funken hat.
Absolut, das war auch so. Also, und er hat es mal häufiger und mal weniger häufig gesagt, dass er nicht mehr leben wollte. Also das war am Anfang häufiger, da hat er mal gesagt, gib dir nicht so viel Mühe, sobald ich kann, bringe ich mich um. Aber so weit ist er nie gekommen, dass er sich selbst hätte umbringen können. Also er hätte weder aufstehen können, um sich aus dem Fenster zu stürzen, noch hätte er Pillen nehmen können. Er konnte ja nichts. Er hätte sich nicht umbringen können. Er hätte das gar nicht geschafft, wenn er gewollt hätte. Und zum Glück hat er mich nie gefragt, ihm zu helfen.
Woher nahmen Sie die Kraft? Können Sie das nachvollziehen?
Eigentlich nicht. Ich frage mich manchmal nachträglich, wie das wirklich alles gelaufen ist, also wie ich die Kraft einigermaßen bewahrt habe. Nicht immer, ich hatte auch meine Zusammenbrüche, also ich hatte auch so Momente, wo ich dachte, ich schaffe es einfach nicht mehr. Allein das Psychische, dass man jemanden jeden Tag aus dem Tief wieder versucht rauszuholen und aufzubauen und Kraft zu geben und die eigene Kraft sich zu holen aus Menschen, da muss man aber aufpassen, dass man sie nicht überfordert. Denn wenn man so am Ende ist, dann ist man so unglaublich bedürftig, also ich jedenfalls war es, dass ich manchmal die Nächsten überfordert habe mit meinem Schmerz und meinem Kummer und meiner Hilflosigkeit und meiner Verzweiflung. Und dann Literatur hilft natürlich enorm, weil in der Literatur geht es sehr oft auch um existenzielle Themen. Und da begreift man anderes Elend, liest über, oh, wir fahren am See entlang, wie schön. Also man begreift anderes und man lebt in einem anderen Elend und nicht in dem eigenen. Das heißt, das ist auch eine Flucht und es ist aber auch immer wieder Verständnishilfe für mich, Literatur. Ja, und dann immer wieder die Suche nach Trost. Trost im schönen Blumenstrauß, Trost im guten Blutbild, Trost in einem guten Essen. Ich habe viel gekocht in der Zeit, wir haben jeden Abend zusammen gegessen. Also fast jeden Abend. Ich bin dann auch mal ausgegangen oder sowas, als ich das konnte, dann, als jemand da war. Aber auch nicht so übertrieben viel.
Ich möchte auf den Trost noch zu sprechen kommen. Mich interessiert noch, wenn wir noch einen Moment bei der Kraft bleiben. Es ist ja auch schwierig, weil man die Kraft nicht einteilen kann. Wenn man drinsteckt, weiß man nicht, wie lange es dauert. Jetzt im Nachhinein wissen wir, es waren 10 Jahre. Aber wie gingen Sie mit der Zeit um?
Gar nicht, konnte ich ja gar nicht. Ich hatte ja keine Ahnung, wie lange es dauern würde. Ich habe lange natürlich auch gehofft, dass es noch besser werden würde. Er hat es länger gehofft als ich. Ich habe irgendwann ziemlich deutlich gesehen, dass es sich nicht mehr verbessern würde. Obwohl mir dann irgendwelche Ärzte gesagt haben, ihr Mann wird wieder sprechen, ihr Mann wird wieder gehen. Und dann verschwanden diese Ärzte auf Nimmerwiedersehen. Und also ich habe viel auch Restliches in der Hinsicht erlebt. Einige Szenen beschreibe ich ja auch in dem Buch. Und dann auch wieder ganz wunderbare Ärzte, die sich wirklich gekümmert haben und geholfen haben und da waren, wenn ich sie brauchte. Das sind einfach immer wieder wunderbare Menschen gewesen, die geholfen haben. Also und die Kraft, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, der Kraft. Nachträglich wundere ich mich auch. Ich weiß es nicht. Ich war natürlich jünger als jetzt. Also heute würde ich das nicht mehr schaffen. Ich bin jetzt 77. Ich war 67, als er starb. 57, als er krank wurde. Also das ist natürlich ein großer Unterschied. Wenn das heute passieren würde, das, glaube ich, würde ich nicht hinkriegen.
Das war 2004. Sie haben es gesagt, Sie waren 57 Jahre alt. Sie standen als Journalistin, Autorin noch mitten im Berufsleben. Was bedeutete dieser Einschnitt in dieser Hinsicht?
Ich habe versucht, nie ganz aufzuhören zu arbeiten. Und durch diese schon erwähnte wunderbare Pflegerin ging das auch, dass ich ab und zu noch was machen konnte. Aber es war natürlich enorm reduziert. Also es ging ja gar nicht. Also die Kraft hätte ich nicht auch noch gehabt, voll den Beruf zu machen. Aber nachdem er gestorben ist, habe ich gedacht, jetzt will ich noch mal gucken, ob ich es noch mal kann. Und habe, wenn andere sich zur Ruhe setzen, also mit 67 habe ich noch mal losgelegt. Und da kam irgendwie so eine Bockigkeit auch in mir hoch, dass ich sagte, mal gucken, ob es noch geht. Und dann habe ich noch mal richtig angefangen zu arbeiten.
Sie kamen ungewollt ja auch in eine ganz andere Rolle in der Beziehung. Sie wurden zur Pflegerin. Wie war das für Sie? Wie war es für Ihren Mann? Abhängig zu sein ist ja auch schrecklich.
Ja, es ist eine Rolle, auf die beide nicht vorbereitet waren, natürlich, auf irgendeine Art und Weise. Er war ein Berserker, der nur unabhängig sein wollte. Und ich hatte nie in meinem Leben jemanden gepflegt oder mein Leben auf jemanden anderen so eingestellt, dass ich nur für die Person da war. Also ein Kind zu haben und großzuziehen ist ja eine Freude gegen das, was man dann erlebt mit einem Kranken. Und das war sehr schwierig, in diese Rolle hineinzufinden, weil es ist ja einfach für ein Ehepaar auch, für ein Paar auch irgendwie ungewöhnlich, dass der eine pflegt und der andere abhängig ist. Und ich habe ja in meinem Tagebuch dann den Satz gefunden, Liebe muss sein. Und habe mich ein bisschen erstaunt, als ich den dann nach seinem Tod wieder las und dachte, doch, das stimmt. Weil jemanden zu pflegen, ohne ihn zu lieben, sondern immer gleichzeitig, wenn man ihn gerade salbt, zu denken, eigentlich wollte ich dich ja gar nicht mehr, ich wollte mich ja trennen von dir, das ist ungut für ihn und für einen selbst. Also man sollte schon auch aus ganz egoistischen Gründen schauen, dass man wieder eine Innigkeit für den anderen auch empfindet. Und das klingt komisch, weil das ist ja eine Entscheidung, aber ich glaube, es war wirklich eine Entscheidung zur Liebe. Für ihn auch. Denn von jemandem abhängig zu sein, ist ja auch eine wahnsinnige Belastung. Und das hat ihn auch sehr gequält. Und er sagte immer, Gott, was ich dir immer alles zumute. Und dann, manchmal haben wir dann gescherzt und ich habe gesagt, na, früher war es auch nicht einfach mit dir oder so. Aber auch er musste das lernen, dass er abhängig ist und dass das mit Liebe leichter geht als ohne.
Wir haben schon über den Trost gesprochen. Was mir beim Lesen auch sehr aufgefallen ist, Sie kochen da immer wieder. Sie freuen sich an Blumen, an Vögeln. Ist das etwas, das Sie schon vorher gut konnten, sich an Schönem erfreuen? Darüber geht es ja auch in Ihrem anderen Buch, Der Trost der Schönheit. Oder haben Sie das erst recht gelernt in dieser Zeit?
Ich glaube, ich habe sehr viel mehr gelernt tatsächlich durch diese Zeit. Also, Sie haben die Wolken noch vergessen. Also, ich liebe es, Wolken anzugucken. Und heute sind nicht so viele, aber oft sind so wunderbare Wolken, Gemälde am Himmel. Und ich bin völlig verzückt dann. Ich kann dann da sitzen und nur in den Himmel gucken, weil wenn dann auch so gegen Abend noch so ganz unterschiedliche Farben da sind und so. Also, ich finde Wolkenschauen was Herrliches und wirklich Beglückendes. Und das hat sich aber tatsächlich in der Zeit sehr entwickelt, aus der Notwendigkeit, aus der Suche nach Kraftquellen. Und so ist ja das zweite Buch auch entstanden, weil das stand schon, im ersten Buch stand irgendwann der Trost der Schönheit. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich ein Thema, was mich nochmal interessieren könnte. Und habe alles, was ich dazu geschrieben hatte, aus dem ersten Buch rausgenommen. Und damit ich das schon mal aufbewahre, falls ich das nächste schreiben würde. Und so ist es dann auch gekommen, genauso.
Ihr Mann starb nach 10 Jahren Pflegebedürftigkeit zu Hause. War das klar, dass er zu Hause sterben darf?
Absolut. Das war sein großer Wunsch. Und ich habe alles getan, um ihm das zu ermöglichen. Denn es hat immer wieder Ärzte gegeben, die gesagt haben, jetzt muss dies noch passieren und jetzt muss er ins Krankenhaus und mit absurden Ideen. Also die eine, die dann gesagt hat, jetzt muss er eine Harnleiterschiene kriegen. Das werde ich nie vergessen, diesen Ausdruck. Einem Mann, von dem man wusste, dass er ohnehin nicht mehr lange leben würde, warum den noch quälen mit solchen Sachen? Also das fand ich ganz schrecklich zum Teil. Bis ich dann eine Palliativärztin gefunden habe, die die Sache zum Glück gesehen hat, wie sie war. Und dann am Ende, als es wirklich nicht mehr ging und er sich quälte, hat sie eben dann geholfen und ihm Morphium gegeben. Und das war wirklich die Rettung. Und es hat manche Ärzte gegeben, die mich nicht gerettet haben, sondern die mir nur diesen Weg schwer gemacht haben, ihn zu Hause zu behalten. Und es war klar, er hat immer gesagt, dass er das wollte.
Also es war sein Wunsch und Sie wollten ihm auch diesen Wunsch erfüllen.
Unbedingt wollte ich das, weil er wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus, sich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, was ich gut verstehen kann, Und irgendwann wusste er auch, dass er sterben wird und hat es einer Freundin gesagt. Und die es mir dann erzählt hat, hat es mir nie direkt gesagt. Er hat gesagt, ich werde sterben. Und das war dann vielleicht 2 Wochen oder so vor seinem Tod.
Und Sie spürten Sie den Tod nahen oder erst durch diese Aussage von ihm?
Nein, das war schon sehr deutlich, dass das jetzt irgendwann passieren würde. Und auch da wieder die Widersprüchlichkeit. Ich wollte ihn gehen lassen und wollte auf keinen Fall, dass er geht. Also ich habe da auch in diesem Zwiespalt und in diesem Widerspruch wieder gelebt und gesessen und musste immer mich selbst ermahnen, es ihm leicht zu machen und nicht zu klammern und zu sagen, ich weiß ja gar nicht, wie ich ohne dich leben soll, weil ich wusste ja gar nicht, wie ist es, nicht mehr gebraucht zu werden.
Sie sind heute immer noch in der gleichen Wohnung in Berlin, stimmt das?
Genau, bin ich. Ja, das ist interessant, weil viele ziehen aus, weil sie sagen, ich kann nicht bleiben, wo er gestorben ist. Meistens sind es ja die Frauen, die gepflegt haben und dann die Männer, die dann gegangen sind, gestorben sind. Und bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe gesagt, ich muss da sein, wo er gewesen ist. Und ich will da bleiben, wo er gelebt hat und wo wir gelebt haben. Und ich habe es dann ein bisschen was verändert, weil das war ja vorher sehr also rollstuhlgerecht und mit einem großen, mit einer großen, wie nennt man sowas, so einer Stange an der Wand, an der er das Laufen und das Stehen geübt hat und so. Also ein paar solche Sachen habe ich dann weggemacht. Mit schlechtem Gewissen erst einmal, weil ich dachte, oh, das ist, als ob man ihm ein Stück Lebensraum wegnimmt. Da hat alles gedauert, also bis ich solche Entscheidungen treffen konnte, hat wirklich gedauert. Und ich finde, man sollte sich da ganz viel Zeit nehmen und sich nicht treiben lassen von anderen. Irgendwann traf ich mal auf der Straße einen Menschen, der dann sagte, ach, haben Sie sich schon neu sortiert nach dem Tod meines Mannes? Dachte ich, das ist eigentlich nicht das Wort, was ich jetzt benutzen würde. Aber so ein bisschen denken die Menschen ja auch, weil sie so ungelenk umgehen mit Krankheit und Tod. Das ist überhaupt ein Thema, was mich sehr interessiert an dem Buch und dem Erfolg und den Folgen und den Geschichten, die ich höre. Wie sehr Krankheit immer noch an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird und wie sehr Menschen sich scheuen, darüber zu erzählen und darüber zu reden. Sie haben die Lesung gerade erwähnt, gestern Abend in Luzern. Da kam eine Frau, das hat mich so berührt, die hat gesagt, ihr Buch hat mir eine Psychotherapie erspart, weil sie so viel Ähnliches erlebt hat und es eigentlich nie erzählen konnte, weil die anderen, die Unversehrten, es eigentlich nicht wissen wollen. Und das finde ich irgendwie ein Mangel an Empathie in unserer Gesellschaft und ein Mangel an Einfühlungsvermögen oder auch nur dem Versuch, sich einzufühlen in eine Situation. Aber ich war früher sicher genauso. Ich konnte das sicher auch nicht richtig. Ich habe das natürlich auch erst gelernt durch die eigene Erfahrung.
Aber Sie haben trotzdem immer wieder Menschen gefunden, die zugehört haben. Nicht erst mit dem Buch.
Nein, ich hatte, ob zugehört haben, weiß ich nicht, aber ich hatte ja das Wunderbare, dass ich einen Vorleserkreis für meinen Mann hatte. Und ich hatte am Ende hatte ich einen Pool von 17 Leuten, die zum Vorlesen kamen, was wirklich fantastisch waren. Wunderbare Menschen.
Unten auf Gleis 10 ein. Bitte benutzen Sie die Umstiegsseite in Fahrrichtung rechts. Dieser Zug vergeht weiter ohne Halt bis Basel.
Und aber den Menschen verdanken wir unglaublich viel. Also sie haben wirklich uns aufgebaut, haben uns sehr geholfen. Das waren wunderbare Menschen.
Seit dem Tod Ihres Mannes sind 10 Jahre vergangen. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Immer wieder sein Lachen. Immer wieder dieses wirklich hingerissene und hinreißende Lachen. Das ist, das rettet mich auch immer wieder von den schlimmen Erinnerungen und von den Ängsten und von den Panikattacken und was ich alles schon erwähnt habe. Das Lachen war es damals und das Lachen ist es heute in der Erinnerung.
Für die, die das Gespräch nachlesen wollen, gibt es auch als Text. Zu finden ist es auf www.paliaviva.ch und dann den Blog anklicken.